Herzlich willkommen bei We Talk Security, dem Podcast von ESET zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge We Talk Security. Mein Name ist Christian Lug und wir wollen heute über das Thema sprechen: Haftungsfalle Cybercrime, wenn Hacker die Insolvenz auslösen. Da habe ich heute einen ganz besonderen Gast. Das ist Dr. Jens Eckert, Fachanwalt für Informationstechnologierecht sowie Datenschutzauditor, Compliance Officer und IT Compliance Manager bei der Kanzlei PITC Legal. Das steht für Privacy, IT und Compliance hier in Düsseldorf. Hallo Jens.
Hallo, ich freue mich, da sein zu dürfen.
Ja, wie ich schon sagte, geht es heute um das Thema Insolvenzrecht. Und das ist ein recht aktuelles und auch brisantes Thema, was mir auch im Vorfeld gar nicht so bewusst war, weil es gibt einen Zusammenhang zwischen Cyberangriffen, Insolvenz und daraus resultierend eine persönliche Haftung von Geschäftsführern. Und das ist einfach, man muss sich das Szenario vorstellen: Ein Hackerangriff legt ein Unternehmen lahm, Kundendaten werden gestohlen, die Produktion steht still und die Kosten für die Wiederherstellung explodieren. Und das ist kein Drehbuch aus einem Hollywood-Film oder eine Idee für einen Hollywood-Film, sondern ist Realität und kann halt für Geschäftsführer verheerende Folgen haben. Deswegen fangen wir einfach mal an. Meine erste Frage wäre einfach für alle Zuschauer mal ganz generell: Was bedeutet eigentlich Insolvenz?
Insolvenz definiert das Gesetz natürlich, die Insolvenzordnung, früher Konkursordnung. Es gibt für die Insolvenzreife eigentlich drei Tatbestände. Die klingen auf den ersten Blick ganz einfach, deswegen wollen wir sie auch mal nennen. Wenn ein Unternehmen seine fälligen Zahlungen nicht mehr leisten kann, das ist ganz offensichtlich. Wenn Überschuldung vorliegt, also die Verbindlichkeiten höher als das Vermögen sind, da wird es dann schon wieder etwas komplizierter. Der dritte Tatbestand ist, wenn der Schuldner seine Zahlungsverpflichtung im Zeitpunkt der Fälligkeit nicht erfüllen kann. Und das sind die drei Tatbestände, die unterscheiden sich so ein bisschen. Ich hatte dir ja schon gesagt, ich bin kein Fachanwalt für Insolvenzrecht. Wir arbeiten da typischerweise dann eben mit einem Insolvenzrechtler, der auch Strafrechtler ist, zusammen Oliver Bauer von Eisenbeiß Rechtsanwälte, weil man da tatsächlich auch immer wieder Berechnungen, Bewertungen vornehmen muss, zum Teil auch tagesaktuell berechnet, geht's noch und geht's nicht. Und gerade in der IT-Krise, die du ja angesprochen hast, deswegen fällt das immer so ein bisschen hinterher, hat man ja auch immer so eine Prognose, wann läuft der Laden wieder, jetzt möchte ich es mal untechnisch sagen, wann wird wieder Geld verdient, wie viel Geld brauche ich und wann ist die Verzögerung, aus welchem Grund auch immer, so groß, dass ich die Liquidität aufgefressen habe, die Bank sagt, es gibt keine Kohle mehr und ich es dann habe. Und das ist auch der Grund, warum ich sage, da ist Präzision auf den Punkt gefragt, arbeiten wir mit Kollegen zusammen, aber den Einstieg in die Beratungsthematik, die kommt immer durch uns, weil wir halt an den IT-Vorfällen näher dran sind.
Ja, du sagtest, dass so ein Cyberangriff halt betriebsbedrohend sein kann. Ja, man muss ja dann, soweit ich das kenne, einen Insolvenzantrag stellen. Und da gibt es ja dann, glaube ich, auch Fristen, eine gewisse Pflicht, dass ich sage, oh, könnte schwierig werden.
Und da wird es tatsächlich eben für den Geschäftsführer oder die Unternehmensleitung, die leitenden Organe tatsächlich brisant. Der Paragraph 15a der Insolvenzordnung regelt das und der stellt auf die Tatbestände, die wir uns schon angeschaut haben, der Zahlungsunfähigkeit und der Überschuldung ab. Und sagt dann, was wir Juristen ja so schön lieben, ohne schuldhaftes Zögern muss der dann gestellt werden. Und das ist ganz wichtig dann für den, bei Zahlungsunfähigkeit besteht da neben dieser Unverzüglichkeit, diesem kurzen Zeitfenster, ein Zeitfenster von maximal 3 Wochen und bei der Überschuldung ein Zeitfenster von maximal 6 Wochen, dann ist der Affe so oder so, also Klappe zu, Affe tot, dann hat sich's erledigt, aber das Zeitfenster ist kürzer. Das heißt, eigentlich ist unser Ratschlag immer, wenn es jetzt nicht ein Pille-Palle-Cyberangriff ist, eigentlich parallel dazu, sich auch anzuschauen, wie wirkt sich das auf das Gesamtunternehmen wirtschaftlich aus, um dort keinen Fehler zu haben. Und das Schlimme für den Geschäftsführer ist, diese Tatbestände, die werden objektiv bestimmt. Ja, das heißt, meist dann im Nachhinein ex post, ja, da war der Zeitpunkt erreicht, aber für den Insolvenz, für den Geschäftsführer vielleicht noch nicht erkennbar. Und gerade bei inhabergeführten Unternehmen haben wir dann häufig die Situation, die dann einfach auch weiter kämpfen, ja, also die auch dran glauben wollen im besten Sinne, aber dann den Zeitpunkt eben doch verpassen.
Aber du sagtest gerade Pille-Palle, ich zitiere Pille-Palle, Cyberangriffe.
Pille-Palle.
Welche Cyberangriffe würdest du denn so aus dem, ist ja auch ein bisschen so eine Mutmaßung, man müsste jetzt, ja, kann ja jetzt nicht so ganz konkret sagen, aber wo sollte man wirklich aktiv werden und sagen, oh, da muss ich mich mal schlau machen und welche können wirklich für einen Geschäftsführer riskant werden?
Das Stichwort für mich ist immer betriebsunterbrechend oder betriebseinschränkend. Wenn du gut aufgestellt bist, verschlüsselt wirst und ein 24-Stunden-Backup hast und weil es ein bisschen komplizierter ist, mal noch schnell neue Hardware rangekarrt werden muss, teilweise, und ein Delay von 24 Stunden, also 48 Stunden. Das ist so ein bisschen, es klingt jetzt doof für die betroffen sind, es ist trotzdem hart, aber das ist jetzt die Pille-Palle-Version. Wenn du die Kohle hast, um es zu zahlen und eben aufgestellt bist, dann ist das, was wir in den neuen Gesetzen haben, Resilienz. Ja, es trifft dich, du schaust drauf und stehst wieder auf. Mach's weiter. Wie heißt dieser schöne Spruch? Aufstehen, Krönchen zurechtdrücken und weiter geht's. Also das ist das, was ich jetzt mit Pille-Palle meinte. Aber wir kennen ja auch tatsächlich die Fälle, wo dann die Systeme vollständig verschlüsselt worden sind, dass Geld für die Lösezahlung nicht geleistet werden kann und du dann schon absehen kannst, gut, in 2 Wochen bin ich durch, nicht mehr liquide oder Auslieferungsprozesse nicht stattfinden können, die sich verzögern. Und da hängt es natürlich von der Branche ab. Bin ich auf einen starken Cashflow angewiesen, just in time, weil ich schon, weil Corona-Pandemie oder sonst irgendwas oder Konsumflaute mich ohnehin schon ein bisschen an die Wand gedrückt haben, dann ist das Zeitfenster einfach kürzer. Und da macht es schon Sinn, wir machen es ja selber nicht, aber so einen Berater hinzuzunehmen, auch um gegebenenfalls mal mit einer Bank noch zu sprechen. Ja? Aber das ist es, was betriebsunterbrechend ist. Da sage ich immer, so, wenn wir länger als 48 Stunden kein Geld verdienen können, dann müssen wir drüber nachdenken, aus insolvenzrechtlicher Perspektive.
Also ist das so aus deiner Erfahrung, der Cyberangriff alleine ist meist nicht das Problem, sondern ist es vorher schon, hat einiges wirtschaftlich im Argen gelegen oder schwierig oder herausfordernd für ein Unternehmen gewesen?
Also ja und nein. Also wir aus interner dürfen wir ja beide nicht plaudern, das dürft ihr nicht, das dürfen wir nicht. Deswegen haben wir aus der Presse, jetzt gerade im 2025 gab es ja auch schon ein paar Unternehmen, die durch die Presse gegangen sind, die infolge eines Cyberangriffs insolvent wurden. Es gibt da ganz tatsächlich der Klassiker, nimm den Fall, verschlüsselt, du kannst das Geld nicht fürs Lösegeld, keine Cyberversicherung oder die Cyberversicherung sagt nö oder whatsoever und du weißt, dein Datenbestand ist verschlüsselt, zumindest die nächsten 2 Wochen. Du bist halt vielleicht Startup oder was auch immer.
Du hast dann vielleicht auch nicht ein Backup, was du mal eben, wo du alles zurückspielen kannst und Kundendaten sind weg.
Und du stehst 2 Wochen still und weißt, gut, danach kannst du, funktioniert das nicht mehr. Ja? Dann ist der Cyberangriff allein das Problem. Mhm. Aber was wir, glaube ich, auch mit Blick auf einerseits Corona-Pandemie, da hat ja einige Bereiche getroffen, das hat man geschafft. Jetzt kommt die Konsumflaute hinzu, das heißt, die Rücklagen sind dünner, man ist tatsächlich etwas härter an der Kante genäht und dann kann unter Umständen auch ein kleinerer Cyberangriff das was zum Überlaufen bringen. Da sind dann vielleicht sogar die Pille-Palle-Geschichten mit dabei, denn unterschiedliche Strategien, aber wenn du so eine Vollverschlüsselung hast, dann gibt es ja schon den Standardratschlag, den ich immer wieder höre, wir kaufen die IT, die relevant ist, einmal neu. Ja, kann man machen, wenn man es sich leisten kann, ja, wenn nicht, wird schwer. Also deswegen, es gibt ja nicht das One-Size-Fits-All-Thema, aber wir haben ja auch für einen Maschinenbauer, es ist ja durch die Presse gegangen, bei dem ein Cyberangriff sozusagen dann ein Teil der Corona-bedingten Probleme, der Konsumflaute plus Cyberangriff, die Gemengelage war es dann, die es über die Klippe geschoben hat und wir haben, glaube ich, noch ein neues Hotel gehabt, auch auch hier in Nordrhein-Westfalen, bei dem der Cyberangriff dann halt einfach die Grundlage entzogen hat. Soll jetzt nicht heißen, dass alle Unternehmen, die wirtschaftlich solide aufgestellt sich sind, entspannt zurücklehnen können. Nein, das trifft man auch, wir haben ja auch Fälle gehabt, wo es dann, bis man wirklich wieder vollständig lief, 6 Monate gedauert hat. Ja, da bist du ständig dabei zu gucken, komme ich über die Runden, komme ich nicht über die Runden. Und wir kommen ja wahrscheinlich gleich noch drauf, für den Geschäftsführer geht es ja um die persönliche Haftung. Ja, also der muss immer gucken, wie geht es dem Unternehmen, aber muss, und dazu zwingt ihn ja die Insolvenzordnung auch mit den Haftungstatbeständen, auch schauen, wann muss ich die Reißleine ziehen. Und das ist für Geschäftsführer immer schwer, aber die ziehen ja nicht die Reißleine, um sich selbst zu retten, sondern damit ausreichend Masse für Altgläubiger noch da ist, kein Geld verbrannt wird. Und Neugläubiger, die eigentlich gar keine Chance mehr haben, ja Geld zu bekommen, die Verträge gar nicht erst schließen. Ja? Und das ist ja kein Selbstzweck, der Schutz des Geschäftsführers, sondern er haftet, wenn er den Schutz der anderen im Verkehr nicht sicherstellt. Und zwar persönlich.
Aber lass uns doch direkt zu der Frage mal kommen. Welche Konsequenzen drohen in einem Geschäftsführer, wenn er jetzt in so einer Situation seiner Insolvenzantragspflicht nicht nachkommt?
Tatsächlich haben wir Paragraph 64 Insolvenzordnung, ist das, glaube ich, wie gesagt, bin nicht der Insolvenzrechtler. Da besteht die Haftung für die, ich formuliere es jetzt mal untechnisch, Insolvenzverschleppung, also die nicht rechtzeitige Antragstellung. Das ist ein Straftatbestand auch, also es tun strafrechtliche Konsequenzen, aber die zwei wesentlichen Dinge sind die, dass er gegenüber den Gläubigern für die Masseverkürzung haftet, weil eben der Schaden größer wird und für die Gläubiger, die übrig bleiben, weniger da ist. Wenn er tatsächlich trotz Insolvenzantragstellungspflicht noch Zahlungen leistet, haftet er für die geleisteten Zahlungen gegenüber der Gesellschaft. Ja, also eigentlich, man kann es anders formulieren, für alle negativen Effekte auf die Vermögenssituation, die durch das Ende des Geschäfts, durch den Insolvenzantrag verhindert worden wären, oder zumindest für alle Beteiligten transparent geworden wären, für die haftet er am Ende des Tages persönlich. Was er natürlich daneben noch treffen kann, ist, das muss man immer sehen, er haftet dann nicht für die Insolvenz als solche, sondern für die Schäden, die aus der fehlenden Antragstellung entstehen, sodass andere da jetzt, sage ich mal, noch in die Falle tappen. Ja? Dafür haftet er. Die Frage, ob er für die Insolvenz haftet, für manche Dinge kann er nichts, Konsumflaute kann er vielleicht nichts, Corona-Pandemie kann er ganz sicher nichts für, aber wenn er seine Sorgfaltspflichten im Bereich der IT-Sicherheit, Cybersicherheit nicht erfüllt hat, dann kommen natürlich andere Haftungstatbestände wieder in Betracht. Also das muss man an der Stelle, wenn man den Geschäftsführer betrachtet, immer auf zwei Ebenen sehen. Die Antragspflicht, sage ich immer, der Kollege Bauer macht das, der Oliver Bauer, und die Haftung für die IT-Dinge, das mache ich.
Es gibt eine Folge, wer da Interesse dran hat, da habe ich mal lange mit einem Kollegen von dir drüber gesprochen.
War das Stefan Sander?
Genau. Was ist genau der Stand der Technik? Genau. Und das ist ja auch so ein Punkt, ich glaube, einige Cyberversicherungen oder viele Cyberversicherungen haben ja auch diesen Passus drin. Das ist ja ein rein juristischer Begriff. Das hat er mir damals auch ganz toll erklärt. Also wer Interesse hat, die Folge verlinke ich auch.
Ja, ich habe es ja auch gehört, nur zu empfehlen, ja.
Da habe selbst ich es danach verstanden oder gehofft und geglaubt zu verstanden zu haben. Also ich bin da ganz guter Dinge und das kommt ja dann auch, ich meine, da sprechen wir noch in der nächsten Folge drüber, über die NIS-2-Richtlinie, wird ja auch der mit hoher Wahrscheinlichkeit der Stand der Technik irgendwo drin auftauchen in diesem Gesetz.
Und zwar tatsächlich anders als in der Datenschutzgrundverordnung, wo ja der Stand der Technik nur berücksichtigt werden muss ja nach NIS-2 am Stand der Technik ausgerichtet sein. Ein ganz großer Unterschied im Übrigen auch. Ja.
Und deswegen ist es ja auch für einen Geschäftsführer dann auch im Hinblick auf das Thema extrem wichtig, dass auch einzuhalten, dass man nachweisen kann, hey, ich habe alles getan, um das zu verhindern. Und mit einer Virenschutz und einer Firewall komme ich da nicht mehr sehr weit heutzutage.
Es wird wohl nicht ausreichen. Also das Stichwort, über das wir ja sprechen und das ja auch durch die NIS-2 getrieben wird und was vielleicht auch noch nicht ausreichend im Bewusstsein der Geschäftsführer angekommen ist, ist die Resilienz. Ja, also dass du Opfer eines Cyberangriffs wirst, ich bin kein IT-Forensiker, aber man liest dann immer, es ist nicht die Frage des Ob, sondern das Wann. Und da bin ich wieder bei dem Krönchen. Ja, hinfallen, aufrichten, Krönchen zurechtrücken und weiter geht's. Das ist die Situation, in der du dann sein musst. Und mal ganz ehrlich, auch wenn du kein NIS-2-Unternehmen bist und kein DORA-Unternehmen, kommen wir ja nochmal, also NIS-2, Netzwerk- und Informationssicherheitsrichtlinie, die in einem für wichtige und besonders wichtige Unternehmen und kritische Infrastruktur gelten soll und die DORA für die Finanzwirtschaft. Selbst wenn du da nicht mit drin bist, die Vorgaben, die dort drin sind, strahlen doch am Ende des Tages auch auf die anderen Pflichten mit aus. Und um die Resilienz kommst du nicht mehr hinzu herum. Was man vielleicht aber, um den zuhörenden Geschäftsführer nicht nur Angst zu machen, ja, Stand der Technik muss ja auch immer verhältnismäßig sein, was man einsetzt, ausgerechnet am Schutzziel. Aber wenn man so eine Situation eines Geschäftsführers hat, der ist ja nicht der einzige Zweck IT-Sicherheit. Ja? Man hat Arbeitsrecht, Arbeitsschutz, etliche Pflichten, die man zu erfüllen hat, etliche Pflichten, die an alle Geld kosten am Ende des Tages. Und da kann ich natürlich nicht einen einseitigen großen Geldschwerpunkt auf IT-Sicherheit legen. Ich muss das vielleicht stärker berücksichtigen, als ich es jetzt habe. Aber vor dem Hintergrund muss ich natürlich umso sorgfältiger schauen, was mache ich im Bereich IT-Sicherheit. Das Budget, das ich dafür schaffen und haben muss, das muss natürlich dann effizient eingesetzt sein. Und das ist, glaube ich, auch noch eine Lernkurve. Nicht nur, wie du so schön sagst, wir haben da ein Virenschutzprogramm und dann ist gut. Und irgendwo laufen auch irgendwelche Backups auf irgendeinem System, mit dem ich gar nicht mehr recovern kann. Und ein BCM, Business Continuity Management, habe ich gar nicht, weil brauche ich nicht. Habe ja alles im Kopf. Ja, auch, wenn die Elemente fehlen. Aber natürlich muss ich tatsächlich auch darauf achten, dass ich die Mittel, die ich dann habe, in dem Bereich effizient eingesetzt werden. Das macht es nicht leichter. Ja, aber so ist es halt.
Ja, dann lass mich zum Abschluss der Folge noch eine Frage stellen. Was aus deiner Sicht, worüber sollten sich Geschäftsführer Gedanken machen? Was würdest du empfehlen, wenn man jetzt meint, oh, ich sollte mir da vielleicht doch mal Gedanken drüber machen oder sollte da mal besser näher reinschauen?
So vermitteln wir das immer für den Geschäftsführer 3 Punkte. Also tatsächlich die eigene Awareness. Der erste Compliance-Fehler ist immer, das Thema wegzudrücken. Also man muss sich tatsächlich damit auseinandersetzen und das auch am besten dokumentieren, dass man sich damit auseinandergesetzt hat, sich selbst auch darüber Gedanken gemacht hat. Das ist der erste Punkt. Dann muss ich natürlich klären, welche Budgetmittel habe ich, wie viele bräuchte ich. Ja, das ist ein betriebswirtschaftlicher Punkt. Und dann ist ganz entscheidend der effiziente Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel, ausgerichtet an den gesetzlichen Schutzzielen. Das ist der Punkt. Und dann hoffen wir einfach, dass die Abwehrmaßnahmen richtig funktionieren. Wenn sie das nicht tun, und das ist das dritte Element, dann heißt es tatsächlich sehr schnell agieren und da dann sich auch schon mal Gedanken drüber gemacht haben, über die etwas größere Perspektive. Woher bekomme ich Unterstützung? Das ist in erster Linie nicht der Rechtsanwalt, das ist vielleicht der in zweiter Linie dann dazukommt. Und das sind die 3 Stufen. Und mir ist es immer ganz wichtig, dass man die 3 Stufen auch gedanklich trennt, weil nicht selten die 2. Stufe durch die 3. Stufe übertüncht wird oder man die 2. Stufe hat und sagt, oh, ich habe jetzt und mir passiert nichts und dann passiert es eben doch. Und wann passiert es? Immer Freitagnachmittags oder sonntagsmorgens. Ja. Deswegen, also das sind die 3 Schritte und die sollte man sich sehr einfach auch vor Augen führen, die 3 Punkte. Und aus meiner Sicht auch dokumentiert abarbeiten.
Da bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank an Dr. Jens Eckert von der Kanzlei PITC Legal hier in Düsseldorf. Danke, Jens.
Gerne, gerne. War mir eine Freude. Danke für die Einladung.
Und ich verabschiede mich auch. Bis zum nächsten Mal. Das war We Talk Security. Der Podcast von ESET zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung.